Es freut mich extrem, dürfen noch erleben, dass wir unsere Gemeinde Bergpredigt durchnehmen. Theologen, also Leute, die sich mit der Bibel befassen, die sagen, das Christentum wird zusammengefasst in den 10 Geboten und in der Bergpredigt. Da ist alles drin. Die Bergpredigt ist im Matthäus-Evangelium, es gibt eine Parallelstelle noch im Lukas-Evangelium, wo aber nicht so prägnant ist wie im Matthäus-Evangelium. Wo dann ja Jesus, also der Erlöser, die 10 Gebote für die Menschen anwendbar erklärt. Ich habe, zuerst ein bisschen den Kontext schauen. Wann war die Bergpredigt, die Jesus hier gehalten hat? Da ist, also Jesus war bekannt, schon als 12-Jähriger ist er aufgefallen in der Synagoge, hat er gezeigt, dass er extrem viel weiß über die jüdischen Schriften, also Propheten und das Gesetz. Und man hat dann von ihm nicht so viel gehört. Und als er 30 war, können wir lesen in den Evangelien, dass er sich hat taufen lassen. Und dort hat Gott gesagt, das ist mein Sohn. Ich habe Freude an ihm. Also die Leute können sehen, das ist der Messias, wo Israel darauf gewartet hat, seit Jahrhunderten. Er ist nachher in die Wüste gegangen, 40 Tage, wo er getestet worden ist von Satan. Der hat dort bestanden. Und dann, erst da, mit 30, hat Jesus angefangen, in der Öffentlichkeit zu wirken. Er hat 12 Jünger, Leute getroffen, Männer, und hat gesagt, komm du mit mir. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Die sind da mitgegangen. Und dann hat er angefangen, Wunder zu tun. Da sind Sachen passiert um ihn, wo man gemerkt hat, das ist ganz besonders. Und dort setzt die Bergpredigt ein. Bergpredigt ist nicht irgendwo nach der Auferstehung, sondern ganz am Anfang. Und wenn man die Bergpredigt dann eben liest, dann kommt da eine Bombe an der anderen. Und am Schluss von der Bergpredigt sagt Jesus, wer da, wo ich da gesagt habe, hört und tut, der ist stabil im Leben. Wie wenn er ein ganz festes Haus hat, auf einem ganz festen Grund. So. Und es war ja dann so, Jesus hat genau gewusst, da kann man gar nicht nach so einer Rede alles verstehen. Da kann man nicht. Und hat natürlich dann im konkreten Leben die Leute an das hergeführt. Was bedeutet jetzt das? Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Predigtreihe macht, ein bisschen das zu machen, also nicht nur die Predigt wiederzugeben, sondern was bedeutet denn das bis in die Gemeinde rein, also nach Jesus. Also Jesus ist gestorben, auferstanden, nachher ist Pfingsten gekommen und dann sind die ersten Gemeinden gekommen und erst dann ist eigentlich das Reich Gottes ganz gewesen, nach Pfingsten. Und darum fragen wir uns, wenn wir Bergpredigt lesen, was bedeutet das denn jetzt in der Gemeinde, wo das Wort Gottes ganz ist und der Heilige Geist auch da ist. Ich habe Bergpredigt gezeichnet. Man sieht das Gebäude, wo Säulen hat. Gesetz, Gebet, Zeugnis, also wie werden wir wahrgenommen, das ist das Zeugnis, die Menschen, die uns sehen, der Alltag und der Wille Gottes. Das sind die nächsten Predigten, die sind nach dem Sonntag heute. Die einzelnen Säulen, die beinhalten natürlich verschiedene Sachen. Sonst hätte ich einen ganzen Haufen Säulen zeichnen. Aber das ist so thematisch ein bisschen zusammengefasst. Zu dem Gebäude könnte man sagen, das ist der Himmel oder die Seligkeit oder das Glück für den Stegen. Und über die Stegen reden wir heute. Und die füllen wir dann aus. das vorlesen. Seligpreisung Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich, getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Man muss ahnen, dass Jesus gerne so viel mehr dazu gesagt hat. Und da ist eben eine von diesen Bomben. Jeder Vers, der anfängt mit selig, wirft ja schon eine Frage auf. Was könnte das sein, selig? Wir haben schon gehört von der Koni, glücklich. Zufrieden, also da Frieden dabei. Oder Shalom kennen wir aus dem Hebräischen, das ist ein Gruß aus Israel. Das meint Frieden, wo darüber ausgeht, dass es kein Krieg ist, sondern ein umfassender Frieden. Das Selig da beinhaltet auch, dass die irdischen Sorgen und Mühe, dass die wegfallen. Und so ist eigentlich Seligkeit die Ewigkeit bei Gott eigentlich. Und Jesus tut in diesen Seligpreisungen andeuten und beschreiben, hört, der Himmel, die Seligkeit in dieser Erdenmühsal, die könnt ihr schon haben auf Erde, obwohl noch Mühsal ist. Das ist etwas ganz Göttliches und das ist ganz wichtig für euch. Jetzt probieren wir auszufüllen da, wie die Stege aussieht, wie man da zu dem himmlischen Glück kommt, auch auf Erde. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich tue bewusst bei gewissen Punkten nicht hineinschreiben, den Wortlaut vom Vers, sondern den Sinn. Dann können wir es tiefer verstehen. Die geistlichen Armen, da würden wir sagen, könnten ja die Dummen sein, zum Beispiel. Das ist aber nicht so gemeint. Viel treffender ist der Begriff Demut. Was ist Demut? Man unterordnet sich, man hält nicht so sehr so viel, man tut sich nicht so im Vordergrund, an das denken wir ein bisschen. Geistlich gesehen steckt dahinter ein Bewusstsein von einem Mangel vor Gott. gehe jetzt da relativ schnell durch, dass wir es einfach einmal so hergelegt haben. Und dann tun wir es miteinander einordnen. Selig sind die Leidträger, denn sie werden getröstet werden. Das ist für uns normal. Also wir erleben es in unserem Alltag, dass Leute, die wir wissen, die haben Schweres durchgemacht, das sind auch Leute, die andere trösten, weil sie wissen, was Leid ist. Und weil sie, wenn sie Trost erfahren haben. Wenn sie nicht Trost erfahren, sind sie bitter im Leid. So. Und was ist das grösste Leid, wo ein Mensch kann? Ich habe den Arm verloren. Das ist das Leid, tatsächlich. Aber das ist überhaupt nicht das grösste Leid. Das grösste Leid ist die eigene Sünde. Wenn wir Fehler machen und wir wissen das, dann tut uns das so belasten, dass wir Leid tragen. Und es gibt Sünden, die haben Folgen, die kannst du nicht mehr durchtun. Das ist ganz schlimm. Und darum schreiben wir, selig sind die da Leid tragen. Das ist der Kerngedanke. Das sind bußfertige Menschen. Und dahinter, hinter der Bußfertigkeit, steckt Trauer über Sünde. So. Wir merken, da wird eine schwierige Stege, immer mehr. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Da übernehmen wir den Begriff Sanftmut. Da können wir verstehen, also Leute, wenn es schwierig ist, nicht Rache üben, sondern sanftmütig sind und bessere Wege suchen. Jetzt, was steckt hinter Sanftmut? Hinter Sanftmut, das hat man nicht einfach so. Hinter der Sanftmut steckt ein neuer Geist. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden satt. Wir haben alle gern Gerechtigkeit. Vor allem, dass die anderen zu uns gerecht sind. Ich habe mal im Militär einen Jurist in der gleichen Gruppe gehabt. Und dann hat man einmal zwischen ihnen wieder Zeit zum Schwätzen miteinander. Und der hat am Gericht gearbeitet. Und der hat mich da interessiert, wie das mit Gerechtigkeit und Richten und so. Und dann sagt er, weißt, die Leute, die denken ganz falsch über uns. Sie meinen, wir schaffen Gerechtigkeit. Wir tun Recht sprechen. Wir tun eine Situation von Menschen mit dem Recht, das im Gesetz lesbar ist, vergleichen und sagen, ja, da ist recht oder nicht ganz recht oder ganz falsch, aber wir sprechen nicht Gerechtigkeit. Und die Bibel im Gesamtzusammenhang sagt, nur Gott ist gerecht. Dann ist also die, die sich sehnen nach der Gerechtigkeit, die haben eine Sehnsucht nach Gott. Wer hat eine Sehnsucht nach Gott? Oder wer bewirkt das, wenn jemand sich fragt, wer bist denn du? Wie funktionierst du? Was willst du von mir? Der Mensch will sich entwickeln. Er hat Sehnsucht nach Gott und sagt, du bringst mich weiter. Entwicklungsbereit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also, barmherzige Menschen, die sehen eine Schwierigkeit, eine Not und fragen sich, könnte ich etwas beitragen, dass das besser wird, dass das gemildert wird. Eine schöne Eigenschaft. Schreiben wir mal einfach so. Und es gibt natürlich auch Leute, die sind erbarmungslos. Und da finden wir, wenn wir betroffen sind von Erbarmungslosigkeit, da finden wir gar nicht interessant. Und Barmherzigkeit, da ist eine göttliche Eigenschaft, wenn ein Mensch stabil Barmherzigkeit zeigt. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Da können wir auch wieder reines Herz schreiben, grundehrliche Menschen. Was steckt dahinter? Menschen, die Ehrlichkeit über alles geht, an denen spürt man eine Göttlichkeit. Wie soll man dem schreiben? Eine hohe Geisteshaltung. Also wo auch, wenn sie Nachteile haben, gleich ehrlich sind und aufrichtig. Das ist von Gott gewirkt. Selig sind die Friedensstiften. Nein, ich muss anders schreiben. Nein. Das wünschen wir natürlich alle, wenn auch immer der Zerwürfnis ist, dass Menschen in Aktion treten und den Frieden mehren und nicht Zerwürfnis vergrößern. Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und da könnte man sagen, so Menschen, die wollen, wenn man das bildlich ausdrückt, Sturm stillen helfen. wie Jesus. Es gibt eine Geschichte von ihm, wo er den Sturm gestillt hat. Denn selig sind die, die um Jesu Willen geschmäht werden und verfolgt werden. Zuerst die, die Verfolgung erleiden, um der Gerechtigkeitswillen. Also wegen Gott. Wir haben da vorher wegen der Gerechtigkeit gehabt. Die ist bei Gott. Und es kann wegen dem Verfolgung geben. Und Menschen sind selig, wenn sie wegen Gott verfolgt werden. Und Jesus sagt auch, um Jesu Willen verfolgt werden. Und er redet schlecht über sie. Und da gibt es eine ganz interessante Beifügung. So sie damit lügen. Also wenn die Leute über uns schlecht reden und lügen, dann dürfen wir uns freuen. Wenn sie können etwas Schlechtes über uns sagen und sie lügen nicht, dann müssen wir über die Bühne kommen. Da schreiben wir einfach Verfolgung. Und das ist in dem Fall Leiden für Christus. So, jetzt haben wir die beieinander. Wir gehen es nochmal durch. Demut. Der demütige Mensch erkennt, ich bin mangelhaft in den Augen von Gott. Der bußfertige Mensch, der leidet, der trauert wegen der Sünde, die er hat. Und er wünscht sich nicht mehr, als da drin selig zu werden. Der Sanftmütige, der hat bereits einen neuen Geist. Das ist nicht durchschnittlich normal, dass ein Mensch sanftmütig ist, in allen Lebenslagen. Der Mensch, der Sehnsucht hat nach Gott, also die Gerechtigkeit, der will sich weiterentwickeln von Gott her, unter der Leitung von Gott. Und der Barmherzige, der trägt wie der Sanftmütige göttliche Eigenschaft. Und der, der ein reines Herz hat, der hat auch eine hohe Geisteshaltung, die nicht allgemein vorkommt. Die, die Frieden stiftet, das ist auch eine göttliche Eigenschaft. Man könnte im Konfliktfall anders. Die wollen wie Jesus den Sturm stillen und nicht noch etwas vergrößern. Und leiden um die Gerechtigkeit willen. Ich denke immer wieder an die Bücher gelesen über verfolgte Menschen in der Sowjetunion, wo dann das System ist so perfid, dass man Privilegien überkommt, wenn man ungerecht ist, wenn man Leute verpfeift. Und da hat es wirklich Leute gegeben, das wird beschrieben in der Literatur, wo die wären lieber gestorben, als ungerecht sein. Und das ist Verfolgung um der Gerechtigkeit willen, Leiden für Christus. Jetzt wird die steigen, die wird immer ein bisschen anspruchsvoller. Und jetzt, wenn wir noch schauen, was dann einmal noch steht, das heisst ja immer, selig sind die, und denen ist das Himmelreich. So. Das Himmelreich gehört den Demütigen und denen, die Folgen erleiden. Was haben wir noch gehabt? Etwas Interessantes ist bei den Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen. Das ist wie nicht logisch. Die Sanftmütigen, die wollen gerne nichts besitzen. Das ist ihnen nicht wichtig. Aber man sieht, dass in den Gesellschaften, vor allem in grossen Nöten, in Terrorregimen und so, sind die Sanftmütigen die richtungsweisenden Leute in der kleinen Welt. Von der Familie, von der Gemeinschaften, von Familien oder Glaubensgemeinschaften oder Ortschaften. Das sind die Sanftmütigen. Die besitzen das Erdreich, obwohl sie das streben das überhaupt nicht an. Aber der Einfluss ist riesig. Sie werden Gottes Kinder heißen. So gibt es göttliche Begriffe. Sie werden Gott schauen, die reinen Herzen sind. Sie heißen Gottes Kinder, die Frieden stiften. Die verfolgt werden, ihnen ist das Himmelreich. Und jetzt, wer kann das Himmelreich besitzen? Wer heisst Gottes Kind? Und wir könnten alles nochmal durchgehen. Wir können da nur gehen mit Christus. Den Himmel können wir nicht mit dem braven Verhalten überkommen. Und wenn wir jetzt, ich habe vorher gesagt, Jesus hat Bergpredigt gehalten am Anfang von seinem Wirken. Und später hat er dann gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das hat die Leute verrückt gemacht. Sie haben gefunden, die Stege können wir selber gehen. Und er hat gesagt, das können wir nicht. Das geht nicht. Und dann heisst, da sind viele weggegangen. Und er hat den Jüngern gesagt, ja, wollen die jetzt auch weg? Nicht in dem Sinne, oh, gehen die hoffentlich nicht weg. Sondern er hat einfach gefragt, ja, wollen die jetzt auch weg? Und dann sagt der Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben, von der Seligkeit. Du bist Christus, der Sohn von Gott. Und darum ist der Abschnitt von dieser Stege. Also da können wir mal schreiben, das ist der Weg in die Seligkeit. Und mir und da ist Jesus, ist der Weg. Und mit Jesus fängt etwas Neues an. Der Weg in die Seligkeit ist Bekehrung. Wir können am nächsten Sonntag, übernächsten, über da oben reden. Wenn da nicht klar ist, werden wir, wird das eine Turnübung sein und sonst nichts. Ich habe weißes Hemdbar gelegt heute. Nicht eine Krawatte. Und das ist mein Budengewändli. Für alles. Dort, wo ich geschafft habe, wenn wir ein Fest hatten und ich war verantwortlich von der Infrastruktur her, dann musste ich das anlegen. Und weiss ist aus der Bibel die Farbe der Reinheit, der Seligkeit. Ist das. Ich habe noch ein anderes Budengewändel, das muss ich hier jetzt holen, das musste ich verstecken. Da ist so ein Hemd, da habe ich im Garten angehabt. Und da ist da ausbleicht, da wäre dunkelblau und man sieht, das ist da so schimmert so ein bisschen durch. Da ist mein alter Gewändli. Und wenn ich kann jetzt wählen, ich kann sagen, ich möchte die Stege rauf, ich möchte selig werden. Und dann kann ich gehen zu Jesus und kann sagen, ist mir ein weißes Hemd, ein weißes Kleid. So heisst sie die Offenbarung. Und er wird das weiße Kleid geben. Du musst nichts zahlen. Nichts. Du musst es auch nicht bügeln, du musst es einfach anlegen. Wenn du willst, die Stege drauf mit dem alten Gewändli, dann probierst du da weiß zu machen. Und das wird dann ungefähr so. Und das sind so göttliche Tupfer, die wir auffangen können. Aber das wird nicht weiss. Und wir haben es einfach streng. sonst nichts. Und jetzt kannst du ja entgegnen. Ja, ich weiss ja, wie das ist, ein weisses Hemd. Hockst her, schenkst dir Kaffee ein und es gibt einen Flecken. Doof, ich will kein weisses Hemd. Was sagt Jesus da dazu? Jesus sagt, du kannst immer zu mir kommen. Weißt du, auf dem weißen Gewand, da sieht man jedes Fleckchen, aber ich mache da wieder raus. Wenn du bußfertig und demütig kommst, er macht das immer. Und wenn du so gehst und die nächste Sündung anschaust, dann wird dein Leben stabil. Ganz, ganz tief stabil. Aber wir müssen immer wieder kommen und sagen, jetzt kommt wieder etwas, ist wieder etwas gekommen, was ich nicht wollte. Unsere Kinder haben gesagt, das ist mir passiert. Und dann sagt Jesus, ja, wir tun das verbessern. Jetzt gehen wir zum Schluss in Paulusbrief, wo er das neue Leben beschreibt. Das ist an verschiedenen Orten beschrieben. Ich nehme die Stelle aus dem Kolosser. Jetzt haben wir das Himmlische als blau genommen. Machen wir auch schon. Das ist im Kolosser 3. Ist beschrieben, er hat der Gemeinde erklärt, hört, da mit Jesus, das ist wie ein Kleid. Du kannst das Alte abtun. Das ist ja schon beim Kreuz, das ist per Zufall. Und ich gebe dir ein neues. Und dann beschreibt er, was im Neuen ist. Das tun wir jetzt hier schreiben. Dankbar. Vergeben. Erträgen, ertragt einander, steht dort. Geduld. Sanftmut. Demut. Freundlich. Erbarmen. Wir sehen, dass in dieser Auflistung für die Gemeinde, ich bin da unter dem Lautsprecher, stehen viele Sachen, die sinngemäß in diesen Stegen vorkommen. Und jetzt tut der Paulus aber auch, er sagt, was könnt ihr auszogen, wegtun. Und ich tue seit einer Weile, tue ich nicht nur das, was schön ist, was wirklich gut ist, ich tue auch das andere schreiben. Weil wir können besser, das ist nicht zum Verurteilung von mir oder von jemandem, von euch zu machen, sondern das ist wie der Schreiner oder Handwerker, die nehmen, wenn sie etwas messen, den Meter. Und mit dem Meter, mit dem Göttlichen, kannst du messen, was gut ist, und du kannst auch messen, was schlecht ist, und es hilft dir zum geistlich wachsen. Jetzt müssen wir hier noch eine andere Farbe nehmen. Alt. Also. Fangen wir bei den harmlosen Sachen an. Lüge. Schlecht reden. Bosheit. Lästern. Zorn. Wütig werden, unkontrolliert. Grimm. Nachträgen heisst das. Götzendienst. Gott nicht an erster Stelle. Etwas anderes ist wichtig, wichtiger. Habsucht. Wo könnte ich noch ein bisschen Geld rausschinden für mich oder irgendeine Sache? Schändliche Leidenschaften. Er hat gesagt, der Paulus, der Gemeinde, der Kolosser, hat er gesagt, tun das alte Hemd weg. Einfach weg. Und tun das neue anlegen. Christus hat den Apparat. Ihr könnt, da nicht, könnt euch nicht ein neues Hemd machen. Und jetzt im Alltag passiert es dir plötzlich, dass du merkst, ich bin boshaft. Ich bin am Lästern. Du sagst, ich habe doch ein weißes Hemd. Ich habe mich doch bekehrt. Dann gehst du zu Jesus und sagst, da, ich will die Stege drauf. Und du hast gesagt, du hilfst mir. Und dann hilft er. Und wir können wachsen. Weil wir Sehnsucht haben nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit. Weil wir entwicklungsbereit sind. Nicht, weil wir uns wahnsinnig Mühe geben, sondern wir müssen merken. Das tut der Heilige Geist uns sagen, wo wir können über uns, das ist mir schon so viel Mal im Leben passiert, sich über mir selber verschrocken. Ich habe gesagt, was, du bist so? Und dann weisst du, Gott will etwas Neues. Gott will das weiße Kleid sauber machen. Da will ich hin. Da, die Stege darauf will ich, inklusive Verfolgung, inklusive Findesliebe, die dann da rein später auch kommt. Da will ich. Und ich kann das nur, weil du, Jesus, das mir hilfst. Weil du hast den Preis gezahlt am Kreuz. Und ich habe noch eine Zusammenfassung gesucht. Und die ist im letzten Lied. Ist hier drin eingestreut. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Das ist da unten. Die Demut, die Bußfertigkeit und das Erleben, dass wir immer wieder da im Alten wieder reinrutschen. Sagt, Herr, erbarme dich. Und wir tun jetzt noch das Lied nochmal hören und einfach auf uns wirken lassen. Das ist das ganze Lob. Die Seligpreisungen sind dort nochmal drin und es soll in uns anklingen, weil Gott möchte mit uns weitergehen, Richtung Seligkeit.